Guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Sascha Werner. Zu Gast ist heute die in New York lebende Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Sie hat unter dem Titel Balkan Barock einen Berg blutiger Rinderknochen sauber geschrubbt und dafür 1997 an der Biennale von Venedig den Goldenen Löwen erhalten. 2010 saß sie in der Performance The Artist is Present 3 Monate lang bewegungslos auf einem Stuhl im Museum of Modern Art und tausende von Besuchern standen Schlange, um sich ihr gegenüberzusetzen. Marina Abramovic ist ein internationaler Star, dessen Publikum weit über den Kreis von Kunstinsidern hinausreicht. Mit ihren Performances, die zwischen symbolträchtigen Spektakeln und Selbstfindung für alle schwanken, fing die Künstlerin im kommunistischen Belgrad der 1970er Jahre an, wo sie aufwuchs. An ihren Werdegang erinnert sich Marina Abramovic in ihrer Autobiografie Durch Mauern gehen, die soeben auf Deutsch erschienen ist, rechtzeitig zu ihrem 70. Geburtstag am 30. November. Deshalb meine erste Frage zum Buch. Sie haben Ihre Autobiografie Durch Mauern gehen Ihren Freunden und Feinden gewidmet. Wer sind Ihre Feinde?
You know, it's such interesting question, but I actually...
Das ist eine interessante Frage. Es wechselt nämlich ständig. Bei den meisten meiner Feinde handelt es sich um Leute, denen ich nur aus verzerrten Darstellungen in den Medien bekannt bin. Sobald sie eine meiner Performances besuchen oder mich persönlich kennenlernen, verwandeln sie sich in gute Freunde. Meine guten Freunde wiederum werden daraufhin eifersüchtig und verwandeln sich in Feinde, statt dass sie sich mit mir darüber freuen, dass ich mit 70 immer noch in meinen Performances auftrete. Das stimmt mich wirklich traurig, aber ich nehme an, so ist das Leben.
No, it's just almost kind of opposite. So I'm really kind of sad that this happening, but that's life probably, you know.
Sie eröffnen Ihr Buch mit der Erinnerung an einen Waldspaziergang, bei dem Sie als kleines Mädchen mit Ihrer Großmutter auf eine Schlange stießen. Es sei das erste Mal in Ihrem Leben gewesen, dass Sie Angst empfunden hätten.
I was age 4 when this all happened, that I saw a large snake on the road. But age 4, I didn't know it was the snake. I didn't have fear of snake.
Ich war 4 Jahre alt, als das passierte. Ich hatte Angst, aber nicht vor der Schlange, sondern weil meine Großmutter aufschrie und mich zurückriss, als ich sie berühren wollte. Ich wusste ja nicht, dass es eine Schlange war und dass man sich davor fürchten muss. Was man nicht kennt, fürchtet man nicht, jedenfalls nicht als Kind. Das lernt man erst später. Ich hatte von da an tatsächlich Angst vor Schlangen. Und doch war ich zugleich neugierig auf diese merkwürdigen Tiere, die in so vielen Geschichten als böse dargestellt werden. Ich wollte selber herausfinden, worum es sich bei ihnen handelt.
Being evil and so on. And to me was very interesting to see what they are and to experience myself.
Tauchen Schlangen deshalb so häufig in ihren Arbeiten auf?
So the snake becomes some kind of DNA of my life.
Schlangen gehören zu meiner DNA. Denn meine Mutter hat mir immer wieder erzählt, dass sie in der Nacht vor meiner Geburt träumte, sie würde eine riesige Schlange zur Welt bringen. Meine erste Performance mit einer Schlange fand in einer Galerie mit Ulay statt. Ich wollte wissen, ob sie sich einem von uns zuwenden würde.
Der deutsche Künstler Frank-Uwe Leisiepen, genannt Ulay, war zwischen 1976 und 1988 ihr Lebens- und Arbeitspartner.
Wie in der Bibel kam die Schlange direkt zu mir. Es gab einen Moment, in dem sie die Zunge ausstreckte und ich ebenfalls. Wir berührten uns beinahe. Die Angst war da immer noch tief in mir drin. Ich habe Schlangen seither in mein Werk integriert und eine bestimmte Bildersprache mit ihnen kreiert. Heute kann ich sagen, dass ich mich nicht mehr vor ihnen fürchte.
Betrachten Sie Ihre Arbeit als Mittel, um Ihre Ängste zu überwinden?
You know, it was lots of fears in those days, in my early childhood. One of the biggest fear I had, it was the fear of bleeding to death because I had this strange.
Meine Kindheit war voller Ängste. Meine größte Angst bestand darin, zu verbluten. Ich litt an einer Blutkrankheit, die mich bei der kleinsten Verletzung endlos bluten ließ. Als mir einer meiner Milchzähne gezogen wurde, musste ich 3 Monate lang im Sitzen schlafen, weil ich sonst am Blut in meinem Hals erstickt wäre. Deshalb schnitt ich als erstes meinen Körper auf, als ich mit meinen Performances begann. Damals nannte man das Körperkunst, weil der Körper nicht Farbe und Leinwand als Material diente. Ich wollte sehen, was dieser Körper verbarg und ihn bluten lassen, um meine größte Angst zu bezwingen.
The first thing I had to do is to open the body to see what is there. And by cutting the body and let it bleed, it was the biggest fear that I have to overcome.
Dann waren ihre frühen Performances also eine Art von Exorzismus.
Der Exorzismus war ein Teil davon, aber wichtiger war die Idee dahinter. Zu den Exorzismen gehörte der 5-zackige Stern, der für das repressive System stand, unter dem ich aufwuchs und das ich loswerden musste.
Einen 5-zackigen Stern ritzten sie sich einmal in den Bauch, während sie auf Eisblöcken lagen. Ein andermal legten sie sich in ein Feuer in Form eines 5-zackigen Sterns.
I was interested how this very heavy physical demanding rituals in old cultures play.
Mich interessierte der Körper, dieses schwerfällige Vehikel, das in so vielen Kulturen unterschiedlichen und oft beinahe tödlichen Ritualen unterworfen wird. Ich begriff von Anfang an, dass das Empfinden von Schmerz dem Schritt durch eine Tür gleicht, der das Bewusstsein verändern kann. Ich wollte wissen, was sich auf der anderen Seite dieser Tür befindet. Ich bin bereit, dafür an die äußerste Grenze zu gehen, aber nie zu weit.
Sie begaben sich wiederholt in Lebensgefahr. In einer Performance 1974 ließen sie sich 6 Stunden lang vom Publikum mit 72 Gegenständen traktieren, darunter Nadeln, Messer und eine Pistole mit einer Kugel.
Das Motiv für diese Performance war ein ganz bestimmtes. Damals hielt man nämlich nicht nur meine, sondern auch die Performances von anderen Künstlern für masochistische oder exhibitionistische Vorstellungen. Ich hatte genug von diesen vulgären Interpretationen. Mich ärgerte, dass die Leute die verschiedenen Bedeutungsebenen nicht erkannten. Deshalb drehte ich den Spieß um. Was, wenn ich gar nichts tue, wenn ich passiv bin und stattdessen das Publikum agieren lasse? Und siehe da, nun führten die Leute selber aus, wofür sie mich zuvor kritisiert hatten. Es war sehr gefährlich, weil ich ja nichts kontrollieren konnte. Aber das Risiko hat sich gelohnt. Ich habe damit gezeigt, dass das Publikum durchaus in der Lage ist, mich zu töten. Ich selber werde mich jedoch nie umbringen.
Zu ihren Idolen gehört Maria Callas, die zumindest auf der Bühne viele Tode gestorben ist. Weshalb identifizieren Sie sich seit Ihrer Kindheit mit dieser legendären Opernsängerin?
Lassen Sie mich Ihnen diese Fotos zeigen, die uns in denselben Posen darstellen. Ich arbeite nämlich gerade an einem großen Projekt mit ihr. Es ist unglaublich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Sie war wie ich Schütze. Sie hatte wie ich eine fürchterliche Mutter. Ihr Leben war voller Herzschmerz wie meines. Und dann eben die physische Ähnlichkeit. Sehen Sie, diese Traurigkeit in den Augen, diese Nase, diese Lippen. Es ist verrückt.
Und worum handelt es sich bei dem Maria Callas Projekt?
Es heißt The Seven Deaths, die 7 Tode. Es ist ein neues, nein, eigentlich ein sehr altes Projekt, an dem ich seit 30 Jahren arbeite und das nun endlich zustande kommt. Ich werde mich als Carmen, die erstochen wird, inszenieren, als Tosca, die sich in den Tod stürzt, als Desdemona, die in Othello erdrosselt wird, Norma, die verbrennt, Aida, die erstickt, Madame Butterfly, die Harakiri begeht und als Traviata, die an Schwindsucht stirbt. In jeder dieser Opern waren die Frauen Opfer der Liebe.
Haben Sie mit bald 70 Jahren nicht eher Lust aufs Leben als aufs Sterben?
Doch, deshalb muss ich dieses Projekt noch hinter mich bringen. Meine Großmutter sagte, wenn du 70 wirst, fängst du erst richtig an, das Leben zu genießen. Du hast eine Menge geschafft und kannst es ruhiger angehen lassen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Vermutlich werde ich mitten in der Arbeit sterben. Aber für mich ist dieser Geburtstag, als würde ich eine alte Haut abstreifen. Deshalb habe ich auch meine Autobiografie geschrieben. Ich habe alle meine Erinnerungen hineingepackt, um nicht mehr daran denken zu müssen. Jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was noch kommt.
Sie hören das Gespräch auf NDR Kultur. Heute mit der Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Wie kommen Sie mit dem Altern Ihres Körpers zurecht? Schließlich handelte es sich dabei jahrelang um Ihr wichtigstes künstlerisches Material.
You know, you have to deal with this. You wake up in the morning and you're not like a.
Naja, man findet sich damit ab. Man hüpft nicht mehr jeden Morgen frisch aus dem Bett, sondern hat ein bisschen Schmerzen im Rücken oder im Knie. Ich achte sehr auf meine Gesundheit. In ein paar Wochen werde ich zu einer Ayurveda-Kur nach Indien fahren. Das mache ich jedes Jahr. Der Ort ist eine Mischung aus Kloster, Sanatorium und Gefängnis. Zum Frühstück kriegt man einen halben gekochten Apfel. Und wenn man wirklich sehr hungrig ist, geben sie einem eine zweite Hälfte. Ein Freund von mir ergriff nach 5 Tagen die Flucht und schwor, nie wieder. Ich bleibe einen Monat. Ich liebe solche Orte.
Und wenn Sie sich nicht gerade über einen halben gekochten Apfel freuen oder arbeiten, wie genießen Sie das Leben?
Ich liebe das Essen, die Natur. Ich liebe es, Fremdes zu erkunden. In dieser neuen Periode meines Lebens werde ich wieder zu meiner kindlichen Neugier zurückkehren und zu meinem Humor. Ich habe viel Humor. Leute, die mich nicht kennen, sind davon immer überrascht. Ich sollte wirklich Clown werden oder Stand-up-Komikerin. Ich werde mich zuallererst natürlich über mich selber lustig machen und dann über die Welt, in der wir leben, über diese riesige Soap-Opera, ganz besonders jetzt.
Was würden Sie denn für Witze machen?
Ich liebe schmutzige Witze. Nur will meine Witze in den USA niemand hören. Hier sind alle zu politisch korrekt dafür. Dabei ist schmutzig gar nicht das richtige Wort dafür. Es ist eher schwarzer Humor. Es sind traurige Witze, die die Wahrheit enthalten, die zu sagen, aber politisch nicht korrekt ist. Einen Witz über den Balkankrieg und die UN musste ich deshalb aus meinem Buch entfernen. Aus ähnlichen Gründen musste ich auch andere Passagen streichen.
Sie meinen die Stelle, die bereits vor dem Erscheinen des Buches durchsickerte und für Wirbel sorgte, weil Sie darin Aborigines mit Dinosauriern verglichen?
You know, I'm incredibly upset. What happened to me? Even the book didn't even come out. How did that my statement about Aborigine?
Ich bin noch immer bestürzt darüber, dass dieser Satz vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und ich plötzlich als Rassistin beschimpft wurde. Ich bewundere die Aborigines. Ich habe ein Jahr lang bei ihnen gelebt. Sie haben mein Leben verändert. Sie sollten als lebende Kunstschätze behandelt werden. Das wollte ich damit sagen. Man hat mir auch vorgeworfen, dass ich 3 Abtreibungen hatte und nie Kinder wollte. Einzig ein Professor aus Ex-Jugoslawien verteidigte mich. Der sagte, George Clooney habe auch nie Kinder gewollt und 3 Oscars gekriegt. Als sei es noch immer die Pflicht von Frauen, Kinder und einen Ehemann und eine Familie zu haben. Als dürfte ich nicht selber darüber entscheiden, ob ich eine Karriere haben will oder nicht. Vor allem Frauen haben mich dafür kritisiert.
Mit George Clooney haben Sie nicht nur die Kinderlosigkeit, sondern auch den Star-Status gemeinsam. Wie kann Ihr Werk, das so untrennbar mit Ihnen als Akteurin verbunden ist, unabhängig von Ihnen weiter existieren?
It's really important because my relation to the public, you know, in the beginning, it's so many things I have to say about this.
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Am Anfang meiner Karriere bestand mein Publikum aus 20, höchstens 40 Leuten. Dann fing ich an, mit Ulay zu arbeiten, und es wurden ein bisschen mehr. Aber das war eine hermetische Situation. Ulay und ich auf der einen Seite und auf der anderen das Publikum, das zuschaute. Ich glaubte daran, dass zwei Egos zu einem verschmelzen können und dass diese Beziehung ewig dauern würde. Aber Ulay verließ mich und ich wurde wieder zu meiner einzigen Figur. Nach und nach hat jedoch das Publikum Ulay als Partner ersetzt, wie in The Artist is Present.
Dafür saßen sie 2010 im New Yorker Museum of Modern Art 3 Monate lang, 6 Tage die Woche, 7 Stunden am Tag, ununterbrochen und bewegungslos auf einem Stuhl, ohne zu essen und zu trinken. Besucher wurden dazu eingeladen, sich ihnen einzeln gegenüberzusetzen. Tausende standen dafür Schlange, darunter Prominenz von Lady Gaga und James Franco bis Sharon Stone.
After the MoMA show, I stand up from this chair and everything changed.
Als ich mich am letzten Abend von diesem Stuhl erhob, hatte sich alles für mich verändert, künstlerisch und was meine gesellschaftliche Stellung betrifft. The Artist is Present war ja mit einer Retrospektive im Museum of Modern Art verbunden und ich hatte beides mit einem einzigen Assistenten organisiert. Seither brauche ich 6 Assistenten. Ich erhalte statt nur ein paar 120, 150 E-Mails täglich. Ich werde mit Anfragen und Angeboten überhäuft.
Und wie erklären Sie sich das?
Ich habe angefangen, Leute zu erreichen, die sonst nicht ins Museum gehen. Es sind Leute aus allen Schichten und Lebenslagen im Alter zwischen 12 und 113. Diese Leute sind es leid, sich sagen zu lassen, was sie wie anschauen sollen. Sie wollen Teil von etwas werden. Und diese Möglichkeit bieten wir ihnen.
Glauben Sie nicht, dass Ihr Publikum inzwischen vor allem von Ihrer Berühmtheit und weniger von Ihren Performances angezogen wird?
Ich bin tatsächlich zu einem Hindernis für meine eigene Kunst geworden, weil ich zu einer Berühmtheit geworden bin. Aber ich habe das Berühmtsein nicht gesucht. Das Publikum und die Medien haben mich zum Star gemacht und jetzt kritisieren sie mich dafür. Das ist doch paradox. Die Leute sind derart auf meine Person fixiert, dass sie die Erfahrung, die ich ihnen ermögliche, gar nicht mehr wahrnehmen. Stattdessen wollen sie Selfies mit mir oder Autogramme oder sonst etwas. Damit zerstöre ich meine eigene Arbeit. Also muss ich ein System kreieren, in dem ich mehr und mehr in den Hintergrund trete, damit das Publikum nicht durch meine Anwesenheit abgelenkt wird und es wieder zu seiner eigenen Erfahrung findet.
Was meinen Sie mit Erfahrung?
Ich will Menschen zutiefst bewegen. Ich will sie ihre Gefühle fühlen und ihre Mitte finden lassen. Wenn wir mit der Technologie so weitermachen wie bisher, wenn wir so durchs Leben rasen, werden wir aufhören, Menschen zu sein. Der einzige Weg, diesen Wahnsinn zu überleben, besteht darin, sich aufs eigene Selbst zu besinnen. Deshalb habe ich nach The Artist is Present im Museum of Modern Art 512 Hours in der Serpentine Gallery in London gemacht, ein Stück mit fast nichts außer dem Publikum. Es war mein bis dahin immateriellstes Werk für ein Museum überhaupt.
Besucher konnten darin 512 Stunden lang mit schalldämpfenden Kopfhörern die Stille genießen.
Hier, ich will Ihnen die Bilder von einer anderen unserer Performances in Griechenland zeigen. Die besuchten auf dem Höhepunkt der Wirtschafts- und Flüchtlingskrise 54.000 Menschen. An einem Tag bat ich die Leute, zu einer bestimmten Zeit ins Benaki-Museum in Athen zu kommen. 3.000 erschienen. Und wir alle hielten uns mit geschlossenen Augen an den Schultern fest. 7 Minuten lang in tiefstem Schweigen. Sehen Sie, wir erinnerten uns gegenseitig daran, dass wir alle Menschen sind.
Sie klingen wie eine Mischung aus Dalai Lama und New Age Guru.
Ich predige nicht. Es ist ein Unterschied, ob Sie einen Tempel bauen und darin Yoga oder etwas Ähnliches veranstalten oder ob Sie aus der Kunst kommen. Mein Zusammenhang ist die Kunst. Ich kann nicht verhindern, wenn man etwas anderes auf mich projiziert. Mein Werkzeug sind Performances. Ich gebe den Menschen das Werkzeug, um zu sich selber zu kommen.
Sind Sie religiös?
No. I don't practice anything and I don't like religion because the religion deal with power and politics.
Nein, ich mag Religion nicht, weil Religion mit Macht und Politik zu tun hat. Ich glaube, dass Spiritualität Teil von jedermanns Leben ist. Nur nimmt sie keine zentrale Rolle mehr ein. Für mich war sie immer wichtig, schon als ich mit meiner Großmutter am Küchentisch Träume deutete. Es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind als Geld und weltlicher Besitz. Ich bin dafür kritisiert worden, dass ich Designerkleider trage. Dabei habe ich in den letzten 10 Jahren kein einziges dieser Kleider gekauft. Sie wurden mir alle geschenkt. Warum werde ich dafür kritisiert, dass ich etwas trage, das man mir geschenkt hat? Dinge, Güter interessieren mich nicht. Das Einzige, was man hinterlassen kann, ist eine gute Idee. Und wenn die Idee sehr gut ist, dann kann sie viele Leben weiterleben und sie mit ihr. Ich war immer an dieser Idee interessiert. Sie ist es, auf die ich mich konzentriere.
Sie haben einmal gesagt, Sie seien nur an einer Kunst interessiert, die die Ideologie einer Gesellschaft verändere. Kunst, die sich allein ästhetischen Werten verpflichte, sei unvollständig. Wollen Sie mit Ihrer Kunst die Welt verbessern?
Das ist wirklich mein Ziel. Wir sprechen über immaterielle Kunst, über Erfahrungen, die man nicht wie ein Bild an die Wand hängen kann. Wir müssen uns selber verändern, wenn wir die Welt verändern wollen. Schauen Sie sich doch um. Unsere Politiker sind korrupte, sexbesessene, vulgäre Lügner. Worauf warten wir? Auf einen zweiten Gandhi, der von Frieden spricht? Ich weiß nicht, ob ich auch nur 3 Leute dazu bringen kann, sich selber und dann ihre Umgebung zu verändern. Aber 3 wären schon viel besser als niemand. Und es ist mehr als bloß das System zu kritisieren.
I have to be humble. 3 people is more than nobody. Or just criticizing the system with no any kind of impact.
Sie sind selber seit langem Teil eines Systems, und zwar des durchaus materialistischen Systems namens Kunstbetrieb. Was verkaufen Sie den Leuten außer immateriellen Erfahrungen?
They can have the crystal pillows on the wall and before they take the coffee in the morning.
Sie können die Kristallkissen kaufen und jeden Morgen vor ihrem Frühstückskaffee ihre Stirn, ihr Herz und ihren Magen daran pressen, um einen Energieraum zu schaffen. Sie können mit nackten Füßen in ein paar meiner 70 Kilo schweren Amethystschuhe schlüpfen und damit zwar nicht körperlich, aber dafür geistig abheben. Ich nenne diese Objekte nicht Skulpturen, sondern transitorische Objekte. Sie dienen dazu, gewisse Empfindungen hervorzurufen. Und ist das erreicht, braucht man sie nicht mehr. Deshalb die Bezeichnung transitorisch. Vorübergehend. Ich stelle diese Objekte her, damit die Leute die Abramowitsch-Methode bei sich zu Hause anwenden können.
Die Abramowitsch-Methode könnte man als Selbstfindung durch Kunst beschreiben. In Workshops lassen Sie die Teilnehmer Reiskörner zählen oder 4 Stunden lang mit einem Spiegel in der Hand rückwärts gehen. Außerdem haben Sie das Marina Abramovic Institute gegründet, ein Performance- und Ausbildungszentrum Upstate New York, das Ihr künstlerisches und geistiges Erbe propagieren soll. Finden Sie nicht, dass Sie damit in und mit Ihrem Werk präsenter sind denn je?
But you see, first of all, when I started doing this kind of art, I never even considered I could sell anything ever.
Als ich mit meiner Art von Kunst anfing, dachte ich nicht im Traum daran, dass ich je davon würde leben können. Ich habe 25 Jahre lang an Kunstakademien auf der ganzen Welt unterrichtet, um über die Runden zu kommen. 3 Jahre in Braunschweig, 3 in Hamburg, 1 Jahr in Berlin. In Paris 4 Jahre, in Japan 3. Ich wollte nicht, dass meine Kunst zur Ware wird, was sie ja heute für viele Künstler ist.
Also können Sie heute von der Marke Abramovic leben?
I do workshops, I do the lectures.
Ich gebe meine Workshops, ich halte Vorträge, ich mache fotografische Arbeiten. Es gibt die transitorischen Objekte und Videoinstallationen. Ich habe 7 Galerien, die mich weltweit vertreten. Ich kann nur sagen, dass ich damit in den vergangenen 20 Jahren meine Elektrizitätsrechnung bezahlen konnte. Aber ich werde nie so viel Geld verdienen wie ein Urs Fischer, der für eine Skulptur, was weiß ich, 20 Millionen Dollar kriegt. Die Hauptsache für mich ist, dass ich mit einer Arbeit fortfahren kann.
Sagten Sie nicht, Sie wollten es nach Ihrem 70. Geburtstag vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen?
I'm really looking forward to this because this is all the period that I'm now going to face.
Das werde ich und ich freue mich darauf. Ich werde mich mehr dem Vergnügen widmen und alltägliche Aktivitäten genießen. Erst neulich saß ich mit meiner alten Freundin, der Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson, beim Café. Bisher waren wir beide immer so viel unterwegs, dass wir ewig brauchten, um uns überhaupt einmal zu sehen. Aber beim letzten Mal fanden wir, dass wir das wirklich öfter tun sollten, ohne zu planen, einfach einmal spontan zusammen brunchen, plaudern. Dafür werde ich mir nun die Zeit nehmen. Der größte Luxus für mich besteht darin, sonntags im Bett zu frühstücken und die Zeitung zu lesen. Für viele Leute ist das normal. Für mich ist es Traum.
Breakfast in bed with newspaper. I mean, for so many people, this is a normal thing. For me, it's like a dream of my time.
Gibt es irgendetwas, das Sie rückblickend bedauern?
You know, I would really like to not to remember. You know, there was a woman in France who lived 120 years old.
Wissen Sie, ich ziehe es vor, mich nicht daran zu erinnern. Es gab eine Frau in Frankreich, die 120 Jahre alt wurde. An ihrem 120. Geburtstag wurde sie von einer Gruppe von Ärzten befragt, die das Geheimnis ihres langen Lebens ergründen wollten. Was sie herausfanden, war, dass diese Frau, die Ehemänner, Kinder und Freunde verloren hatte, sich an keinen einzigen traurigen Moment in ihrem Leben erinnerte, nur an die Glücklichen. Ich glaube, dass das die beste Art zu sterben ist, nur mit den glücklichen Erinnerungen.
NDR Kultur. Sie hörten das Gespräch mit Marina Abramović. Marina Abramovics Autobiografie »Durch Mauern gehen« ist im Luchterhand Verlag als Hardcover erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sascha Werner.